ARD.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Und ahoi zum Literaturpodcast von MDR Kultur, wie immer jeden Mittwoch frisch hier in der ARD Audiothek. Und heute geht's um Lieblingsbücher und Lieblingsdinge. Also, wir sprechen über Alex Capu und Monika Helfers neue Bücher, über Rocco Schamoni und vor allem habe ich Gäste bei mir im Studio. Hallo Lydia, Mimi und Luipold.
Hallo.
Ihr seid heute dabei und macht ein bisschen mit. Was sind denn eure Lieblingsbücher? Möchtest du anfangen, Luipold?
Mein Lieblingsbuch ist Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Was ich an dem Buch toll finde, ist, also ich liebe erstmal die Geschichte von der unendlichen Geschichte, die Charaktere und auch, wie es geschrieben ist. Und in diesem Buch bin ich einfach auch aufgegangen und habe immer Spaß gehabt, es zu lesen und könnte es immer wieder lesen.
Du bist mit dem Drachen Fuchor mitgeflogen. Weißt du, was lustig ist? Das war auch mal mein Lieblingsbuch vor ganz, ganz langer Zeit. Aber irgendwie bleiben Lieblingsbücher. Das geht nicht weg. Was ist mit euch? Lydia, was ist dein Lieblingsbuch?
Also mein Lieblingsbuch ist Eulenzauber von Ina Brandt. Also halt allgemein Bücher mit Tieren, die vor allem auch magisch sind. Und ja, halt auch die Schule der magischen Tiere, was glaube ich jeder kennt, mag ich halt auch sehr gerne.
Kenn sogar ich. Den ersten Band habe ich gelesen damals mit meinem Sohn. Der musste das nämlich in der Schule lesen. Musstet ihr das auch lesen oder hast du es dir selber ausgesucht?
Also ich habe in der Grundschule das Leselernbuch geschenkt bekommen und dann hat halt meine Mutter angefangen, mir die Bücher vorzulesen.
Mimi, was ist dein Lieblingsbuch?
Also ich habe kein richtiges Lieblingsbuch, aber meine Lieblingsbuchreihe ist Gregs Tagebuch. Ich finde allgemein die Geschichte und die Zeichnungen in dem Buch immer sehr schön.
Wir sprechen gleich weiter noch ein bisschen über Lieblingsleseorte zum Beispiel hier bei Unterbüchern. Ich bin Katrin Schumacher, herzlich willkommen.
One drop of wine, one pull of the tide, and the sun is darkening. I hope you're keeping me on. I hope you're keeping me on fire. As the days are running away, as the days are slipping away, I hope you're keeping me on fire. I hope you're keeping me on fire. To show you enemy and stranger in the mirror. I hope you're keeping me on fire. I hope you're keeping me on fire. As the days they are rolling away, slipping away, I hope you're keeping me on fire, like I'm keeping you on fire. One drop of wine, one pull of the tide, and the sun is darkening.
Sleep. Pete Doherty und Frederick Lowe, Keeping Me on File. Und hier ist Unter Büchern von MDR Kultur. Heute geht's um Lieblingsbücher, schöne Bücher, besondere Bücher. Und da habe ich hier einen kleinen Band, der eine ganz weite Perspektive macht. Seit September 2022 erscheint im Residenzverlag eine kleine Reihe, die sich Dinge des Lebens nennt. Mittlerweile gibt's 9 schmale Bände, jeweils nur 50, 60 Seiten dünn. Dabei geht es weniger um kulturgeschichtliche Essays über die Dinge des Lebens, als vielmehr um einen ganz individuellen Blick. Es wurden Dichterinnen und Dichter eingeladen, um anspruchsvolle Gegenstände abzuhandeln wie das Buch oder das Brot oder auch scheinbar belanglose wie den Teller oder den Hut. Und jetzt hat die österreichische Autorin Monika Helfer ein Buch über Stoff geschrieben. Monika Helfer, die hatte zuletzt eine Familientrilogie und den vielbeachteten Roman Die Jungfrau geschrieben oder auch Die Bagage. Und ja, und jetzt bekennt sie sich in dem kleinen Buch zu ihrer Leidenschaft, zu allem Gewebten und Gewirkten. Sabine Frank stellt das Buch vor.
Vor Jahrzehnten, als Monika Helfer jung und zugleich arm war, kaufte sie aus der Not heraus ihre Kleidung im Second-Hand-Laden. Doch das war ihr gerade recht, denn auf diesem Weg hat sie manch wertvolles Stück erworben, gefertigt aus haltbarem, zum Teil kostbarem Stoff.
Verschiedene Seiden, verschiedene Samte, Klöppelspitzen, Häkelspitzen, Brokat mit Metallfäden, aber auch einfaches Bauernleinen. Dann wieder goldener Satin, Baumwollen aller Art, von fein bis derb.
Sie trug die verlebten Kleidungsstücke nach Hause, hielt unterwegs bei einer Näherei, in der sie die Abfallkiste nach Brauchbarem durchsuchen durfte, und schneiderte sich aus den Versatzstücken ein Kleid oder einen Mantel direkt auf den Leib.
Ich zerlegte, trennte auf und nähte an. Ich strickte Ärmelbünde, die zu einem Stück Kragen passten, das ich als Fortsetzung zurechtschnitt. Ich färbte um, schnitt halbe Ärmel ab und nähte Bünde und Kragen an. So ging es weiter von Kopf bis Fuß. Dezent und extravagant in einem. Als wäre es eine Selbstverständlichkeit, was ich trag und wie.
Monika Helfer ist Jahrgang 1946. Sie entstammt einer Zeit des Mangels, aber auch einer Zeit, in der es selbstverständlich war, Abgetragenes zu wenden, ein neues Gewand daraus zu schneidern, zu ändern und zu flicken. Und so behielt sie es bei, als sie schon nicht mehr so arm war, für die 4 Kinder, für den Mann, aber auch für sich.
Ich habe den Ruf, mich exklusiv zu kleiden. Diesen Ruf mag ich. Immer wieder werde ich gefragt, wo kann man so ein Kleid kaufen? Dann ziehe ich die Augenbrauen hoch und schweige.
Sie hat eine Kiste voll mit Flecken und Streifen. Sie näht Büchlein zusammen aus Musterstoffen, zieht über Flohmärkte und durch Kurzwarenläden.
Eine Menge Schachteln stehen bei uns herum, voll mit Dingen, mit denen ich vielleicht irgendwann mal etwas anfangen könnte. Manche Dinge sind nur dazu da, damit sie mich inspirieren.
Einmal findet sie eine alte Uniform, zieht sie über ein Gestell und bestreicht sie mit Flüssigglas.
Heraus kam eine dreidimensionale Erzählung. Stundenlang konnte ich vor meinem Soldaten sitzen und ihn ansehen und mir seine Geschichten anschauen.
Die Dichterin als Sammlerin als Dichterin. Und so ist es auch mit diesem Text. Sie sammelt und schreibt Capriccios über das Nylonhemd zum Beispiel und die Tätowierung, über den heiligen Martin nebst Mantel, über Reißverschlüsse und Bärenfelle, aber auch über den Tag, an dem Peter Handke den Nobelpreis verliehen bekam.
Da trug er bei seinem Vortrag ein Hemd, das er mit Woll- und Garnfäden bestrickt hatte. Da er in der Literatur so ganz Eigenes geschaffen hatte, wäre es ja auch komisch gewesen, wenn er in einem Gewand aufgetreten wäre, das jeder hätte tragen können.
Monika Helfer schreibt mit einigem Bedauern, dass der Second-Hand-Laden heute nicht mehr die Schatztruhe mit den alten, kostbaren Stoffen ist. Heute wird auch das Modernste zu Second-Hand, einfach weil es schnell weggeworfen wird.
Die Dinge warten darauf, anderweitig gebraucht zu werden.
Und manchmal könnte man meinen, sie entfalten sich erst, wenn ihr ursprünglicher Zweck abgenutzt ist.
Ein Büchlein zum Verschenken, vorgestellt von Sabine Frank. Monika Helfers Buch über Stoff, erschienen im Residenzverlag.
Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming, I don't know. Much communication
in a motion without conversation or a notion.
Brian Ferry war das mit Roxy Music und Avalon. Und hier ist unter Büchern von MDR Kultur. Ich habe heute Gäste. Lydia, Mimi und Luipold, die mir ein bisschen übers Lesen und über Bücher erzählen. Und ich habe mal eine ganz neugierige Frage. Also ich lese ja am liebsten im Bett. Ich lese auf meinem iPad und es ist meistens nachts. Da ist das Licht aus und die Buchstaben, die leuchten mir so entgegen. Wo lest ihr denn am liebsten?
Also ich lese am liebsten auf meinem Sessel, der halt unter meinem Hochbett steht. Oder halt auch im Bett. Kommt halt ganz drauf an, auf was ich, also wo ich gerne lesen möchte.
Unterm Hochbett ist so ein bisschen wie so in so einer Bude wahrscheinlich, so ein bisschen kuschelig und in einer Höhle.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Wie ist mit dir, Mimi?
Also ich lese am liebsten auch auf meinem Bett oder auf meinem neuen Sitzsack. Aber ich mag es auch vor allem abends zu lesen, denn dort ist es halt schön gemütlich. Und wenn ich einmal mein Buch anfange, dann kann ich auch nicht mehr aufhören. Dann will ich das ganze Buch gleich abends durchlesen, weil alles außen so dunkel ist und ich nur mit diesem Buch mich fühle, als wäre ich ganz allein mit dem.
Oh, ich finde es super, dass hier so Leseenthusiastinnen zu Gast sind in meiner Sendung. Wunderbar. Luipold, wie ist mit dir? Wo liest du?
Also wenn ich mal nicht unter der Decke bin und mir ein Licht mache und dort lese, kusche ich mich in meine Decke ein und lese auf meinem Bett. Gleichzeitig habe ich aber auch eine Couch unter meinem Hochbett, wo ich auch sehr gerne lese und mich an meine Kissen anlehne und es genieße.
Die Hochbetten, die haben Hochkonjunktur, glaube ich. Lieblingsleseorte für Lieblingsbücher. Gleich geht's weiter mit einem Gespräch über ein Buch, das einer der berühmtesten und erfolgreichsten Schweizer Schriftsteller geschrieben hat, nämlich Alex Capus. Den habe ich im März auf der Buchmesse getroffen und habe mit ihm auch übers Schreiben geredet.
Thank you.
Unter Büchern von MDR Kultur, die Literaturstunde hier im Radio und auch immer jeden Mittwoch frisch in der ARD Audiothek. Ja, im März war es wieder soweit, Buchmesse in Leipzig. Sag mal, wart ihr schon mal da?
Also ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie auf einer Buchmesse. Würde es, jetzt wo ich so drüber nachdenken, aber gerne mal ausprobieren.
Also ich war auf jeden Fall noch nicht auf einer Buchmesse, aber ich könnte vorstellen, dass ein Familienmitglied von meiner Familie sicher schon mal auf einer war.
Also ich war auch noch nie auf einer Buchmesse, aber möchte eigentlich relativ gerne auf eine Buchmesse gehen.
Ich bin ja auch immer da, weil man da immer Schriftstellerinnen und Schriftsteller treffen kann und mit denen sprechen kann. Habt ihr schon mal jemanden getroffen, der Bücher schreibt?
Leider nicht. Aber vielleicht passiert es ja noch irgendwann in Zukunft, dass wir auf jeden Fall was sehr Besonderes.
Mhm. Ja. Also ich habe Alex Capu getroffen und habe mit ihm über sein neues Buch gesprochen. Und das Gespräch habe ich natürlich aufgenommen. Und hier ist es.
Sie sind hier mit Ihrem neuen Buch, Das kleine Haus am Sonnenhang, erschienen im Hansa Verlag. Ich hätte jetzt tatsächlich auch Buongiorno sagen können, weil in den nächsten 20 Minuten geht es nach Italien, in ein kleines italienisches Nest. Und das ist ein Nest in vielerlei Hinsicht. Das ist ein Nest im Sinne von bisschen despektierlich für ein kleines Dörfchen. Es ist aber auch ein Nest für eine Liebe, ein Nest für den Beginn eines Schriftstellerlebens, ein Zuhause. Dieses kleine Haus steht im Piemont am Sonnenhang. Es ist ein winziges Bruchsteinhaus und der Ich-Erzähler dieses Buches zieht da saisonweise ein. Es ist ja 90er Jahre, alles ohne Handy, ohne Social Media. Man ist quasi mit sich selbst unterwegs und es geht manchmal per Fahrrad in das nächste Örtchen, in die Kneipe, einmal die Woche für den Ich-Erzähler. Ich glaube, ganz zu Anfang, Alex Capu, müssen wir kurz drüber sprechen. Wir haben es hier mit einem Ich-Erzähler zu tun, aber wenn man mal ein bisschen ihren Geschichten gelauscht hat, auch auf Lesungen, dann kann man die eine oder andere kennen. Es ist eigentlich ja doch ein Ich-Erzähler, der sehr viel mit Ihnen zu tun hat.
Ja, also es ist eigentlich nicht Fiction. Der Ich-Erzähler ist der Alex. Ich glaube, ich habe ihn auch so genannt irgendwo mal. Ich verstecke mich da nicht hinter einem Pseudonym. Ich habe auch so ein kleines Haus besessen vor 30 Jahren. Und ich habe da meinen ersten Roman geschrieben tatsächlich. Ich musste da nichts erfinden eigentlich.
Aber es war jetzt anscheinend doch die Zeit, diese Geschichte aufzuschreiben. Wie kam das?
Naja, also eigentlich habe ich die Geschichte schon verwendet auf der letzten Lesereise, weil ich mich bei Lesungen nicht einfach am Buch festhalte, sondern den Leuten was erzähle. Und ich wollte dem Publikum erzählen, wie ich arbeite und was mein erzählerisches Credo ist. Und habe dieses kleine Haus am Sonnenhang als Beispiel genommen und darüber eine Menge erzählt. Und als die Lesereise zu Ende war, dachte ich mir, na, ich könnte das ja einfach mal kurz aufschreiben. Und daraus ist dann dieses kleine Buch entstanden.
Es ist so, dass soll ich jetzt eigentlich von Ich-Erzähler sprechen oder soll ich von Ihnen sprechen?
Ja, können auch von mir sprechen. Das, ja.
Also, Sie ziehen in dieses Häuschen hinein mit dem festen Vorhaben, ein Buch zu beenden. Es ist aber das erste Buch. Wie kommt es, dass der Schriftsteller dort oder Sie dort schon ganz genau wussten, ich schreibe einen Roman, ich beende ihn auch dort, ich bin jetzt Schriftsteller?
Also es klingt jetzt kokett, aber ich habe das schon in der Grundschule gewusst, als ich alle 26 Buchstaben gelernt habe. Da habe ich angefangen, in karierte Hefte meine ersten Geschichten zu schreiben. Ich habe das schon immer gemacht. Das ist meine Existenz. Ich lese und schreibe.
Wobei es schon einen kleinen Umweg gab über den Journalismus?
Ja, ich meine, das ist ja keine realistische Berufsoption, Schriftsteller werden. Das würde ich meinen Söhnen nicht gestatten, dieses Ziel zu haben. Aber ich habe viel Glück gehabt. Es hat dann geklappt. Aber ich war zuerst im politischen Journalismus, nicht im Feuilleton.
Ein großer Umweg also. Alex Capu, Sie haben damals auf einer Schreibmaschine geschrieben. Es gab keine Computer.
Ja, es sind die frühen 90er, da gab es noch keine Laptop.
Man kann es sich nicht mehr vorstellen, oder?
Ich schon, ich hatte eine Hermes Baby. Da musste ich noch richtig nachdenken, bevor ich was geschrieben habe, weil es gab nicht mal eine Korrekturtaste. Da haben die Typen die Buchstaben richtig ins Papier reingestanzt. Was man mal getippt hatte, war da. Heute schreibe ich einfach mal was und dann lese ich, was ich so geschrieben habe und dann fange ich nochmal an. Das war eine ganz andere Arbeitsweise. Ich weiß nicht, wie Thomas Mann die Buddenbrooks geschrieben hat.
Das weiß man sowieso nicht,
oder? Ja, weiß man eh nicht.
Aber die Frage ist tatsächlich, was macht die Schreibmaschine oder was macht der Computer jetzt mit dem Schreiben? Was hat sich verändert? Ist es ein anderes Schreiben, langsamer, schneller?
Es ist natürlich das überlegene Arbeitsinstrument, das ist klar. Aber meine erste Fassung schreibe ich, jetzt habe ich ihn nicht dabei, mit meinem Füller in irgendeine Kladde. Und weil das das Persönlichste, Intimste ist, was es gibt, sobald ein Bildschirm vor mir ist, denke ich schon, dass der Rezensent der Süddeutschen Zeitung mir über die Schulter schaut oder so. Aber wenn ich in die Kladde schreibe mit meinem Füller, ist das wirklich ganz nah bei mir und dann bin ich unbefangen und viel freier. Die zweite Version kommt dann schon auf dem Bildschirm dahin.
Aber das wird jetzt interessant. Wenn Sie in die Kladde schreiben, bei dieser Geschichte ist es so, da wussten Sie wahrscheinlich ganz genau, es geht von A nach B und ich erzähle das, was passiert ist, so in etwa. Aber wie ist es bei Geschichten, die erstmal gar nicht so klar sind? Ist es so, dass Sie schon ganz genau wissen, wo Sie hinschreiben bei einem Buch, dass Sie etwas im Kopf haben und dann das nur noch ausfüllen müssen? Oder ist es so, dass sich da auch was verselbstständigt?
Verselbstständigt nicht. Ich halte das für Schriftstellerkitsch, dieses Oh, was machen die Figuren jetzt? Ich bin der Chef, ich habe die Fäden in der Hand, ich sage, wo es lang geht. Und wenn ich nicht weiß, wo es lang geht, habe ich noch nicht genug darüber nachgedacht. Wenn ich genug nachgedacht habe, weiß ich, wo es lang geht. Und dann schreibe ich so, wie ich will. Es gibt da keine Metaphysik irgendwie obendrauf, das glaube ich nicht. Aber um zur Klade zu kommen, ich schreibe natürlich nicht von Seite 1 bis runter nach Seite 254, sondern so ein Flickenteppich, mal das, die Szenen, die mir gerade einfallen. Und zum Schluss setze ich sie dann zusammen und verändere sie und ersetze sie und ergänze sie. Und da ist dann der Computer natürlich das richtige Instrument.
Wer ist denn Ihre erste Leserin oder Ihr erster Leser?
Na, in dem Buch kommt ein Mädchen namens Nadja vor. Die war damals meine Freundin vor 30 Jahren und jetzt ist es meine Frau und wir haben 5 Kinder großgezogen in der Zwischenzeit. Und die heißt im richtigen Leben auch Nadja. Und die hat natürlich ein gewisses Vetorecht, das ist klar. Das hat sie schon immer gehabt, aber sie sagt immer, ich bin ja kulant. Sie lässt mir da einiges durchgehen und in 30 Jahren war es vielleicht 2-mal so, dass sie gesagt hat, hör zu, mein Lieber. Das kommt mir jetzt aber raus. Und dann mache ich das auch.
Aber es ist sie, die die erste Version bekommt, die an irgendeinem Arbeitsprozess, an irgendeinem Punkt des Arbeitsprozesses...
Erst ganz zum Schluss, weil sie hat die delikate Aufgabe, kritisch zu sein, aber mich immer nur zu loben. Ist nicht einfach.
Sie haben geschrieben oder Sie sagen sehr deutlich in Ihrem Buch auch, wer schreibt, muss einen an der Waffel haben, muss nicht alle Tassen im Schrank haben. Aber ja. Wozu hilft denn dann das Schreiben?
Na, es hilft nicht, aber ich meine das so. Man macht ja sowas nicht einfach nebenbei. Das ist wie Fußball spielen oder Geige spielen. Wenn man richtig gut werden will, dann muss man verdammt viel üben. So wie Ann-Sophie Mutter an der Geige oder Ronaldo in der Kindheit. Und das waren doch irgendwie verhaltensauffällige Kinder. Ann-Sophie Mutter und Ronaldo. Da hätte doch der Kinderschutz mal einschreiten müssen vielleicht. Und bei mir auch. Ich habe in der Grundschule Dostojewski und Tolstoi gelesen und Flaubert und Zola. Alles, während die anderen auf dem Fußballplatz waren. Das ist ein bisschen seltsam, oder?
Ja, und das Schöne...
Ich möchte nicht, dass meine Söhne so sind.
Schöne ist ja, dass man als Kind gar nicht so viel versteht. Man liest das irgendwie und hat seine eigene Welt dann, oder? Die man da reinliest.
Na, Anna Karenina versteht man doch. Nicht auf Russisch jetzt.
Ja, aber es gibt ja Stellen auf Französisch, soweit ja, ich mich erinnere.
Ja, aber das kann ich. Ich bin ja französisch geboren.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Lassen Sie uns noch so ein bisschen in das Buch steigen. Da passiert natürlich auch was und vielleicht auch was, was Sie interessiert hier. Der Ich-Erzähler, Sie wohnen also in diesem Haus und haben eigentlich wenig Kontakt zu der Außenwelt, außer Sie gehen in die Kneipe, in die nächste Kleinstadt und da passiert dann was. Ich weiß nicht, wie weit wir das erzählen können. Doch, wir können vielleicht erzählen, was passiert, aber nicht, wie es aufgelöst wird. Ja. Also es entwickelt sich sowas wie ein ganz, ganz kleiner, winziger Kriminalfall. Die Kollekte im Ort wird aufgebrochen.
Der Opferstock, wie die Katholen sagen, ja.
Richtig. Und eigentlich ist es so eine Geschichte, die fast gar keine Geschichte ist, aber sie wird in dem Roman so groß und so interessant, dass ich gedacht habe, wow, man kann wirklich über alles so schreiben, wie über einen großen Kriminalfall, oder?
Naja, also diese Kneipe, die ich beschreibe, die hat es auch wirklich gegeben, gibt es immer noch. Und nein, da ist nie was los gewesen. Da ist nichts passiert, das hat mir gerade gefallen. Ich will ja nichts erleben. Ich will nur in die Kneipe gehen und da sollen immer dieselben sitzen. Ich will keine Überraschungen, ich will keine neuen Freunde kennenlernen. Und der Juve-Kalender vom vorletzten Jahr soll da bitte hängen bleiben. Ich will keinen aktuellen sehen. Soll immer alles gleich bleiben. Und nur in dieser einen Nacht war Unruhe im Städtchen, weil der Opferstock aufgebrochen wurde. Und das wächst sich in einem katholischen Städtchen zu einem Höllendrama aus. Obwohl, es war ein kleiner Opferstock und man hat ja damals auch noch in Lire bezahlt. Also der materielle Schaden kann nicht so schrecklich gewesen sein. Sollten da drin gewesen sein.
Aber interessant, das erzählen Sie jetzt nicht nur rückwärts gewandt, sondern Sie haben ja selber eine Kneipe.
Seit im 11. Jahr jetzt schon habe ich eine Kneipe zu Hause im Städtchen, wo ich wohne, im Nebenamt. Also ich besorge da alles, ich bin der Chef, ich mache die Bestellungen und die Löhne und so. Aber abends stehen dann andere hinter dem Tresen. Und ich bin nur 4 Stunden die Woche, meistens montags zwischen 16 und 20 Uhr da. Aber das reicht schon. Ich kann Ihnen sagen, das ist nicht immer erbaulich, was man sich da an Gequatsche anhören muss in diesen 4 Stunden. Ich möchte das nicht 6 Tage die Woche machen.
Also wir wissen jetzt, wo wir hinfahren können, um Sie zu treffen nach
Olten. Bitte gern, montags.
Montags. Und das sind immer dieselben Leute. Alex Capu, kurz noch zum Roman. Der endet in dem Moment, als Sie dieses Haus verlassen und auch wissen, das ist jetzt zu Ende, diese Zeit ist jetzt zu Ende. Wie schwer ist Ihnen das gefallen, auch im Realen dieses Haus wieder loszulassen und diese Zeit loszulassen?
Deswegen ist man im Leben oft mit Vorteil als Paar unterwegs, zu zweit. Da kann man die Aufgaben teilen. Und weil ich so eine große Vorliebe zur Beständigkeit habe, ist es die Aufgabe meiner Frau zu sagen, wann es Zeit ist, die Zelte abzubrechen und weiterzuziehen. Und es war sie dann, die hat gesagt, so, jetzt, wir sind noch zu jung, lass uns weitergehen. Und dann, zuerst war ich gar nicht begeistert, aber sie hat recht gehabt. Es hat alles seine Zeit und dann ist es vorbei und dann soll man mit der Zeit weitergehen.
Ja, wobei ein kleines Tierchen auch schon ein bisschen mitgemacht hat. Da gab es so einen Siebenschläfer, der ein bisschen nervig war, ne?
Ja, Siebenschläfer oder die Nachbarn auch. Zu Beginn ist alles wunderbar und dann hält die Normalität Einzug, wie überall, wenn man eine Weile die Koffer abgestellt hat.
Das kleine Haus am Sonnenhang, Alex Capu, das ist eine Sommerlektüre, jetzt schon im Frühling, eine große Leseempfehlung auf jeden Fall. Eine Geschichte vom Feiern und vom Lieben, vom Trinken.
Rauchen.
Vom Rauchen, absolut.
Wir haben noch geraucht damals, ja.
Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für dieses Buch.
Ich danke.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Und Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Oh, get me away from here, I'm dying. Play me a song to set me free. Nobody writes them like they used to. So it may as well be me. Here on my own now after hours. Here on my own now on a bus. Think of it this way, we could either be successful or be us. With our winning smiles and our us. With our catchy tunes, oh us. No, our photogenic, you know. We don't stand a chance. Settle down with someone's story about a boy who's just like me. Thought there was love in everything and everyone. You're so naive. They always reach a sorry ending. They always get it in the end. Still it was worth it as I turned the pages solemnly. And then with a winning smile the boy, with naivety succeeds. At the final moment I cried. Always cry at endings. Oh,
isn't what I meant to say. I'm top from where I'm sitting, rain falling upon the lonely tenement. I set my mind to wander into the windows of my lovers. They never know unless I write. This is no declaration, I just thought I'd let you know goodbye. Said the hero in the story, it is mightier than swords. I could kill you, sure, but I could only make you cry with these words. I'll make you cry with these words.
Sebastian, Get Me Away From Here. Unter Büchern von MDR Kultur, heute mit Lieblingsworten und Lieblingsorten und mit Lieblingsbüchern. Ich habe drei Gäste, nämlich Lydia, Mimi und Luitpold. Was findet ihr eigentlich schön am Lesen?
Also ich finde schön am Lesen, dass man sich nicht wie so im Film, dass man es einfach nur anguckt und sich halt nicht richtig da drin verlieren kann, sage ich jetzt mal. Und wenn man halt in einem Buch ist nicht vorgegeben, wie etwas passiert und wie die Charaktere aussehen, also manchmal schon, aber allgemein finde ich es auch sehr schön, wenn man sich das einfach selbstbildlich vorstellen kann.
Also wenn die Bilder im Kopf passieren und nicht vor den Augen, das stimmt, ja.
Also ich muss sagen, ich gehe, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, einfach in Büchern auf und bei mir ist es immer so, wenn ich was lese, kann ich mir immer bildlich vorstellen, wie es aussieht oder was da gerade passiert. Das finde ich persönlich sehr toll.
Ja. Also, ich finde halt auch am Büchern so cool, dass man sich halt einfach vorstellen kann, wie irgendwas aussieht, halt wie die Charaktere aussehen und wie es aussieht, wo sie gerade spielen.
Wir stellen ja hier immer Bücher vor, die in andere Welten oder auch andere Leben führen. Und da habe ich jetzt gerade ein Buch auf dem Tisch, das von einem Hamburger geschrieben ist, der wirklich viel aus seinem Leben erzählen kann. Rocco Schamoni heißt er, Tausendsasser aus Hamburg, der abgefahrene Popplatten aufnimmt und Romane schreibt. Und sein Buch Dorfpunks wurde erfolgreich verfilmt und jetzt 20 Jahre nach Dorfpunks und einigen anderen großartigen Romanen und Alben dazwischen erscheint die Fortsetzung. Pudels Kern. Endlich, sagt Stefan Melk und stellt uns den Roman vor, der eigentlich eine Biografie ist.
Ich wusste immer, dass die Kalender und Aufzeichnungen dort in dem Schrank liegen, aber ich habe sie nie angerührt, weil es mir schlichtweg zu langweilig erschien, das Erlebte nochmal nachzulesen. Ich fand es sogar ein wenig lächerlich, dass ich die Bücher überhaupt geschrieben habe. Mir erschien diese Art von Selbstbeschäftigung eitel, selbstbezogen, unreif. Und ich dachte schon lange darüber nach, das ganze Zeugs einfach wegzuschmeißen. Aber jetzt, Jahre später, auf der Suche nach dem dunklen Stern meines Lebens, nach dem Kern meines Dramas, bin ich dankbar dafür, dass es die kleine Bibliothek noch gibt, weil die Erinnerungen so konkret sind.
Wer Rocco Schamoni mal live erlebt hat, der weiß, dass der Selbstzweifel immer mit auf der Bühne steht. Und so fragt sich der Autor schon im Prolog von Pudels Kern, ob er ein Has-Been ist, also einer, der das Beste längst hinter sich hat und ob so ein Unterfangen wie dieses Buch nicht immer die Gefahr birgt, dass Opa vom Krieg erzählt.
Wenn ich an meine Jugend denke, schlaglichthaft, dann erscheint sie mir in einem etwas verklärten, weichen, goldenen Licht. Wie ein Polaroid aus den 70er Jahren. Wenn ich aber in den Tagebüchern lese, wenn ich genauer nachdenke, mich tiefer auf die Erinnerung einlasse, dann fällt mir all der Druck und Zwang, die Unsicherheit, die Unklarheit, die Verzweiflung, das Nichtwissen, die Vergeblichkeit, die Brutalität, mit einem Wort, die Qual meiner Jugend wieder ein.
Der Zweifel an allem, was Rocco Schamoni angefasst, umgesetzt oder auch in den Sand gesetzt hat, zieht sich wie ein roter Faden durch den Text, der die Jahre von 1986 bis 1991 umfasst. Also raus aus Lütjenburg und rein nach Hamburg. Bei der Lektüre, die unheimlich Spaß macht, merkt man schnell, genau wie in der Musik, ist Rocco Schamoni immer besser, immer poetischer, feinsinniger und auch stilistisch feiner geworden. Hat er sich in den Anfangsjahren gern hinter Posen und Verkleidungen versteckt, so ist er heute gnadenlos darin, sich das Hemd aufzureißen und seine Narben zu zeigen. Die Energie, die er dabei aufbringt, verwundert ihn mitunter selbst.
Ich bin stolz auf diese Kraft. Obwohl mir manchmal auffällt, dass ich sie eigentlich nur dafür nutze, um Aufmerksamkeit zu erbetteln, statt sie zum Erreichen meiner Ziele einzusetzen. Die Kraft, die mich vor anderen erstrahlen lässt, bringt mich zur Verzweiflung, wenn ich alleine bin. Denn ich kann sie nicht kanalisieren. Ich komme nicht von dem Trip runter, kann absolut nicht entspannen. Durchsuche mit meinem Radargehirn so lange meine Umgebung, bis mir jemand einfällt, mit dem ich mich ablenken kann. Von mir, von der Stille, vom Sein. Ich bin Superman, der von seinen eigenen Superkräften vernichtet wird.
Es sind vor allem Passagen wie diese, die Schamonis Erinnerung strahlen lassen, die Literatur aus dem Bodensatz der Erinnerungen machen. Natürlich neben den unendlich unterhaltsamen Anekdoten, die uns zurückbeamen ins Hamburg der 1980er, als das musikalische Fundament für die Hamburger Schule gegossen wird, Peter Zadek das Schauspielhaus mit den einstürzenden Neubauten erschüttert und sich alle auf das Album Monarchie und Alltag von Fehlfarben einigen können. Während Rocco mit einem unheimlich netten Michael Holm dessen Hit Mendocino neu aufnimmt.
Aber ich wollte doch gar kein Schlagersänger werden. Ich wollte der Liberace des Punks sein, lieber noch der Pete Shelley des Chanson, aber nicht der Udo Jürgens des Underground. Ich denke über meine Vorbilder nach. Haben die auch alle so viele Federn gelassen? Sind James Dean, Johnny Cash, Sid Vicious und Johnny Rotten nicht auch vor die Wand gefahren? Das ist doch die Grundvoraussetzung, oder nicht? Erst muss man richtig kaputt sein, muss in die dunkelsten Stollen gekrochen sein, dann hat man was zu sagen und kann vom Leben berichten.
Die Ärzte verabschieden sich zum ersten Mal, die kastrierten Philosophen setzen zu kurzzeitigen Höhenflügen an, genau wie der unvergessene Tobias Gruben mit seiner Band Die Erde. Überall regiert der Geist des Punk, der jederzeit bereit ist zu Fusion mit dem Funk von Prince. Helge Schneider und Heinz Strunk tauchen auf, man glaubt kaum, dass es mal Zeiten gab, wo die noch keiner kannte. Die Mauer fällt, die DDR und der Pudelclub öffnen ihre Pforten. Und wenn der Text als Party dann nach 300 Seiten vorbei ist, dann möchte man rufen, da fehlen noch 33 Jahre, Rocco. Die Jahre, in denen du deine besten Platten gemacht und 9 Romane geschrieben hast. Zweifel ruhig weiter, aber gib Gas. Erzähl uns alles.
Stefan Melk stellte vor, Rocco Schamoni, Pudels Kern, ist im Verlag Hansa Blau erschienen. Die Textpassagen, die stammen aus der Hörbuchversion, gelesen vom Autor selbst, erschienen bei Random House Audio. Übrigens auch zu empfehlen, die Rocco Schamoni Supershow, die gibt's gerade in der ARD Mediathek.
In dubio per il dubio, la procrastination, in dubio per lo strappo, della mia uniforme, in dubbio per il dubbio e per la pubertà, in dubbio contro relazioni e normatività, in dubbio per il dubbio contro la disciplina, in dubbio per il diavolo e desiderio eccessivo, in dubbio per la febbre e le lacrime a mare, diventa piombo il tempo mio, ma cerco di spiegare, in dubbio per il vuoto, voi gente mi sentite, in dubbio per il disaccordo e le scuse mai udite, in dubbio per il dubbio, la procrastinazione, in dubbio per lo strappo della mia uniforme, in dubbio per la tenerezza, fragilità estrema, ogni certezza per la volontà di cera, in dubbio per gli amafroditi dalle lontane sfere, trema tutto il corpo,
guardando le cimere, in dubbio per la febbre e le lacrime a mare. Diventa piombo il tempo mio, ma cerco di spiegare, in dubbio per il vuoto. Voi gente mi sentite, in dubbio per il disaccordo, scusi-moi aiutite. In dubbio per il dubbio, la procrastinazione, in dubbio per lo strappo della mia uniforme, in dubbio per il dubbio, negazione del presente, il nodo nello stomaco quando mostro i denti, nel dubbio di crollare in una sala piena, la vita si fa scandalo e tutto va in rovina. Per la febbre le lacrime a mare, diventa piombo il tempo mio, ma cerco di spiegare, in dubbio per il vuoto. Voi gente mi sentite, in dubbio per il disaccordo, le scuse mai udite, in dubbio per il dubbio, la procrastinazione, in dubbio per lo strappo della mia uniforme, in dubbio per il dubbio. In dubbio per il dubbio, la procrastinazione, in dubbio per lo strappo della mia uniforme, in dubbio per il dubbio.
Für die Gegenwart.
Und wie immer haben wir zum Ende der Stunde noch ein Gedicht parat. Mögt ihr eigentlich Gedichte?
Also ich würde jetzt, wenn ich zu Hause bin, kein Gedicht lesen. Aber wenn wir halt in der Schule sind und wir irgendwie in Englisch oder in Deutsch ein Gedicht vorbekommen und was wir dann vortragen müssen, finde ich das sehr schön, weil man da einfach schöne Betonungen machen kann.
Gedichte sind jetzt nicht so mein Fall. Ich gehe eher in Büchern auf. Bei Gedichten muss ich sagen, dass es trotzdem sehr, sehr schöne Gedichte gibt. Andere verstehe ich zum Beispiel manchmal nicht so gut. Aber ansonsten im Unterricht zum Beispiel sind manche Gedichte auch schon sehr schön.
Also ich finde auswendig lernen immer ein bisschen schwierig, fand ich schon immer, ehrlich gesagt. Aber Gedichte, die sind manchmal wie so Schatzkästlein. Die sind wie ganz kleine, also erstmal ganz kleine Bücher, die man dann aufmacht und dann kommt ein riesen Blumenstrauß raus, finde ich. Wie ist es mit dir, Lydia? Magst du Gedichte?
Also ich finde Gedichte eigentlich ganz okay, also halt in der Schule auch, aber ansonsten sind Gedichte jetzt nicht das, was ich mir durchlesen würde oder so. Aber ich habe halt auch schon welche selber geschrieben. Ist halt eigentlich ganz cool, weil sie halt relativ kurz sind, aber ich würde mir halt jetzt nicht zu Hause so eine ganze Gedichtsammlung durchlesen.
Ich glaube, ganz viele große Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben mit Gedichten angefangen. Das ist meist sowas wie so ein kleines Einstiegstor. Dieses Gedicht hier, das stammt von Wilhelm Bartsch. Der in Halle lebende Dichter schreibt nun schon seit Jahrzehnten opulent bebilderte und raffiniert gebaute Gedichte. Er zitiert und benutzt antike Versmaße ebenso wie neueste literarische Techniken. Sein jüngster Band heißt Hohe See und Niemand Niemands Land und wurde mit viel Begeisterung aufgenommen. Für uns liest Wilhelm Bartsch jetzt ein Gedicht, das sich mit dem Berg Ararat beschäftigt, einem mythischen Ort im heutigen Armenien.
Der Eisberg Ararat schwimmt durch die Nacht und schlitzt Noahs Titanic mit dem Gipfel. Was hat vom Menschen auch nur einen Zipfel jemals auf einen festen Grund gebracht? Selbst nachts wirkt Ararat noch ausgedacht vor lauter Gottesmacht und Glanzverlangen, und lässt er rings auch goldene Sternlein prangen, hat ihn Vernichtung doch so hoch gebracht. Sein Scheindasein als Eis- und Himmelsfaltung ist Finsternis aus reinstem Licht erbaut, als höhere Ertrunkenenverwaltung für ewiges Verschweben ohne Laut um dieses Schlackenungeheuer. Der Ararat bewacht das Urknallfeuer.
Ein Gedicht von Wilhelm Bartsch war das, gelesen von ihm selbst. Ja, und das war Unter Büchern, heute mit Lieblingsworten, Lieblingsbüchern und meinen drei Gästen, Luipold, Mimi und Lydia. Ich hoffe, euch hat's ein bisschen Spaß gemacht. Was für ein Buch würdet ihr eigentlich schreiben, wenn ihr schreiben würdet, Lydia? Ich habe gerade schon gehört, Gedichte.
Ja, also ich würde halt ein Buch schreiben, wo es auf jeden Fall eine Familie gibt und ein wahrscheinlich ein Fabelwesen, was denen irgendwie magische Kräfte verleiht oder halt irgendwas mit Magie noch.
Okay, doch wieder die Schule der magischen Tiere in irgendeiner Weise. Wie ist mit euch beiden? Was würdet ihr schreiben?
Also ich würde auf jeden Fall vielleicht eine Fantasy-Geschichte schreiben, die zum Beispiel von einer normalen Welt in eine Fantasy-Welt gerät. Und es würde bei mir sicher um ein Mädchen gehen, was halt irgendetwas Magisches findet und dann eine Art Welt teleportiert wird. Oder es wäre halt einfach eine Geschichte aus der Ich-Perspektive, die halt von einem schönen Leben erzählt, was dann aber zum Beispiel sehr spannend wird. Ja.
Also ich muss sagen, ich glaube, mein Buch wäre mit viel Action und auch ein wenig Fantasy. Bei mir war es wahrscheinlich eher so, dass Fabelwesen in die echte Welt kommen. Ich habe zum Beispiel auch mal angefangen, ein Buch zu schreiben, beziehungsweise eine kleine Geschichte geschrieben. Da waren zum Beispiel auch verschiedene Fabelwesen, wie ein Troll, ein Drache und auch magische Gegenstände, wie ein besonderes Schwert, was zum Beispiel sehr stark ist. Und ich muss sagen, ich mag Bücher, wo viel passiert und wo sich es nicht so in die Länge zieht. Deswegen würde es bei mir wahrscheinlich auch so ein Actionbuch werden.
So eine kurze Fantasy-Action-Geschichte. Also ich finde, das sind Perspektiven. Nachwuchsschriftstellerin zu Gast hier bei Unterbüchern in dieser Folge. Schön, dass ihr da wart und danke für die Aufmerksamkeit. Ich bin Katrin Schumacher und sag tschüss, bis nächste Woche. Ahoi.
Tschüss.
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 Take me out tonight. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us,
strange fear gripped me and I just couldn't ask.